SWR 2 Forum.
Wenn Psychotherapie kränker macht, was tun bei Nebenwirkungen? Das ist heute unser Thema. Am Mikrofon ist Anja Brockert. Wer bei Depressionen oder Angsterkrankungen eine Psychotherapie macht, der erwartet, dass sie heilt und hilft. Dass unerwünschte Nebenwirkungen auftreten können, so wie bei Medikamenten, das wissen die wenigsten. Denn für Psychotherapien gibt es keinen Beipackzettel. Und nicht alle Therapeuten weisen ihre Klienten auf mögliche Probleme hin, wie zum Beispiel übermäßige Beschäftigung mit sich selbst, Abhängigkeit vom Therapeuten oder ein tiefes Gefühl der Demoralisierung bis hin zum Suizid. Lange waren diese negativen Effekte ein Tabuthema, doch jetzt fordern Wissenschaftler, sie ernster zu nehmen und intensiver zu erforschen. Müssen Therapeutinnen und Therapeuten sensibler mit negativen Wirkungen ihrer Arbeit umgehen? Wie können Patienten erkennen, dass etwas schiefläuft? Und wie kann man Nebenwirkungen von Psychotherapien überhaupt wissenschaftlich untersuchen? Darüber wollen wir heute diskutieren mit Dr. Andrea Bennecke. Sie leitet die Ausbildungsambulanz für psychologische Psychotherapie an der Universität Mainz. Mit Professor Michael Linden, Leiter der Forschungsgruppe Psychosomatische Rehabilitation an der Berliner Charité. Er hat mehrere Studien zu Nebenwirkungen veröffentlicht und kümmert sich auch um das Thema in der Ausbildung. Und mit Professor Jürgen Margraf vom Lehrstuhl für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Bochum. Er hat sich auch in seiner Zeit als Präsident der Gesellschaft für Psychologie für das Thema stark gemacht. Professor Margraf, dass psychotherapeutische Sitzungen keine fröhlichen Sonntagsspaziergänge sind, das wissen die meisten. Bitte umreißen Sie doch einmal kurz, damit wir den Unterschied klar bekommen, was sind notwendige seelische Wachstumsschmerzen in einer Therapie und was sind unerwünschte, sogar schädliche Nebenwirkungen?
Zu den notwendigen Wachstumsschmerzen in Anführungsstrichen gehören natürlich solche Dinge wie Ängste vor Veränderung. Dazu gehört auch realisieren, sich eingestehen, dass man die Kontrolle verloren hat, etwa im Bereich der Sucht. Oder dass man wirklich selber etwas tun muss, etwa im Bereich der Depressionen. Unerwünscht und auch in meisten Fällen vermeidbar sind Nebenwirkungen durch falsche Anwendung, falsche Diagnostik oder mangelnde Aufklärung der Patienten.
Mhm. Professor Linden, haben Sie schon mal einer Patientin oder einem Patienten geraten, eine Psychotherapie abzubrechen, weil Sie gemerkt haben, dass er oder sie unter schädlichen Effekten leidet?
Nun, dazu muss man sagen, dass Nebenwirkungen bei Psychotherapie ein reguläres Phänomen sind. Also es gibt keine Psychotherapie ohne Nebenwirkungen und deswegen sind Nebenwirkungen auch kein Grund abzubrechen. Im Gegenteil, also Nebenwirkungen sind ein Teil einer guten Therapie. Das, was Herr Margraf gerade ansprach, also Fehlverhalten von Therapeuten sind keine Nebenwirkungen. Das ist Kunstfehlerfolge. Da müssen wir sehr scharf unterscheiden. Und Nebenwirkungen erfordern dann natürlich eine Anpassung der Therapiestrategie. Mhm. Was vorkommt? Ich bin Gutachter im Antragsverfahren Psychotherapie, dass ich gelegentlich Anträge ablehne, weil mir die Nutzen-Risiko-Abwägung nicht hinreichend erscheint.
Frau Dr. Bennecke, Sie bilden psychologische Psychotherapeuten aus an der Ausbildungsambulanz in Mainz. Alle diese, ich sage jetzt mal jungen Leute, ergreifen diesen Beruf, weil sie helfen wollen. Aber wissen Sie, dass Sie trotz all Ihrer Bemühungen auch Ihren Patientinnen und Patienten möglicherweise schaden?
Ja, das ist etwas, was die angehenden Psychotherapeuten in der Ausbildung lernen. Sie lernen das im Bereich der theoretischen Ausbildung, das heißt in Seminaren wird da ausführlich drüber aufgeklärt, sie werden sensibilisiert, auf was sie zu achten haben und woran sie das merken können, dass etwas schiefläuft oder eine Nebenwirkung ist. Und sie merken es natürlich dann, wenn sie selbst mit Patienten arbeiten. Das machen sie nicht in der Ausbildung ganz alleine, sondern sie haben immer einen Supervisor an ihrer Seite, der mit ihnen zusammen den Verlauf der Therapie sehr genau beobachtet und natürlich auch darauf achtet, ob eine Therapie schiefläuft, ob sich da eine Nebenwirkung zeigt und sensibilisiert dann die Ausbildungstherapeuten auch.
Professor Linden, welche Nebenwirkungen treten denn Ihren Untersuchungen nach am häufigsten auf? Vielleicht machen wir einfach mal da das Feld auf.
Na, man sollte unterscheiden zwischen banalen, mittelschweren und schweren Nebenwirkungen. Banale Nebenwirkungen sind regelhaft. Sie hatten schon in der Anmoderation gesagt, wenn ein Mensch über seine Schwierigkeiten im Leben reden muss, dann führt das erst einmal dazu, dass auch die Stimmung schlechter wird. Das ist sicherlich eine Nebenwirkung. Es wäre schön, man könnte mit Patienten solche Probleme besprechen, ohne dass sie davon auch zum Beispiel stimmungsmäßig beeinträchtigt sind. Dann gibt es mittelschwere Nebenwirkungen, beispielsweise bei Angstbehandlungen, Expositionsbehandlungen kommt es zwingend dazu. Man braucht das, dass der Patient Angst bekommt, aber es kann dann auch dazu kommen, dass der Patient am Ende mehr Angst hat als vorher. Das wäre dann schon eine schwere Nebenwirkung oder eine relevante Nebenwirkung. Und dann gibt es schwere Nebenwirkungen. Sie hatten in der Anmoderation Suizid angesprochen, aber wir müssen da weiter schauen. Beispielsweise ein Patient, der im Rahmen der Therapie dann seinen Beamtenjob kündigt, das wäre dann eine schwere Nebenwirkung.
Was ist zum Beispiel mit dem Thema Fehlerinnerungen?
Das ist ein ganz häufiges Thema. Wir arbeiten ja mit Erinnerungen. Patienten bekommen dann auch mit, was dem Therapeuten wichtig ist, fangen dann zu erinnern und dann setzt die Gedächtnispsychologie ein. Und da kann man dann erleben, dass Patienten sich plötzlich an Dinge erinnern, die nie stattgefunden haben. Also das ist in der Gedächtnispsychologie ein hinreichend untersuchtes Phänomen und hat in der Psychotherapie natürlich auch große Bedeutung.
Herr Margraf, haben Sie noch Nebenwirkungen, die Ihnen wichtig sind, schädliche Nebenwirkungen?
Ja, man kann noch ein bisschen ergänzen, neben dem, was Herr Linden gerade schon aufgeführt hat, auch der Einfluss auf das Umfeld eines Patienten oder einer Patientin. Wenn Therapeuten vergessen, dass sie nur eine Seite der Geschichte hören, dann kann es bedeuten, dass sie auch den Patienten falsch beraten. Und dann kann es Auswirkungen zum Beispiel auf die Partnerschaft haben. Und das kommt durchaus häufig vor.
Sie hatten das eben erwähnt, Professor Linden, mit der Angstexposition. Könnten Sie mal ein Beispiel machen, wo sich die Angst verstärkt? Was erleben die Patienten da?
Nun ja, also angenommen, jemand hat Angst, in die U-Bahn zu gehen, dann gehört zur Expositionsbehandlung unter anderem, dass man ihn dieser Situation wieder aussetzt. Und natürlich versucht man das therapeutisch so zu machen, dass der Patient dabei immer auch die Kontrolle letztlich behält. Das kann aber passieren, das hat man als Therapeut nicht immer in der Hand, dass der Patient dann sehr starke Panikangst bekommt, die ihn überflutet. Und ich kenne Patienten, die haben gesagt, also Therapie auf gar keinen Fall, nicht nochmal. Ich kenne Patienten, die praktisch mit jedem Versuch einer Expositionsbehandlung anschließend mehr Angst hatten, sodass wir das ganze Verfahren ändern mussten und diese Art von Therapie gar nicht mehr durchführen konnten.
Ich habe Zahlen gelesen, dass in bis zu 20% der Therapien unerwünschte Nebenwirkungen auftreten. Entspricht das Ihrer Erfahrung?
Ich würde sagen, ja. Allerdings gilt das für die ganze Bandbreite, die wir ja umrissen haben, von sehr geringfügig bis zu durchaus schweren. Ich würde vielleicht noch auf einen Punkt hinweisen, damit man nicht Dinge vergleicht, die nicht wirklich gleich sind. Die schweren Nebenwirkungen bei medikamentösen Behandlungen sind oft in einer ganz anderen Dimension als bei Psychotherapien. Das ist je nach Art der Medikamente natürlich sehr unterschiedlich. Bei Schmerzmedikamenten, die man chronisch nimmt beispielsweise, haben wir in den USA etwa 70.000 Tote pro Jahr. Auch die Suizidgefahr, die durchaus da ist, ist durchaus unterschiedlich bei den verschiedenen Arten von Interventionen. Aber die 20% als Regelwert für nennenswerte Nebenwirkungen, das dürfte durchaus realistisch sein. Es wird noch beeinflusst davon, wie gut oder schlecht die Therapie gemacht wird. Und da kann man dann streiten, ob man das Fehlverhalten oder anders nennt. Auf jeden Fall sind es unerwünschte Wirkungen.
Weil Sie es gerade ansprechen, Fehlverhalten. Also es gibt einen Unterschied zwischen einem Therapiefehler und einer unerwünschten Nebenwirkung. Das müssen wir vielleicht auch nochmal klar kriegen. Mhm. Was wäre ein Therapiefehler?
Das geht los mit der mangelnden Aufklärung der Patienten, mit der mangelnden Information über alternative Behandlungen, aber auch mit falschen Versprechungen oder dem Erwecken falscher Vorstellungen in Bezug auf die möglichen Erfolge der Therapie. Und dann geht es aber weiter über die ganze Palette bis hin zu sexuellen Übergriffen. Das ist das Thema, was unter diesen Fehlverhaltensweisen eher noch am meisten erforscht wird.
Ich würde ganz gerne noch zurückkommen auf das Beispiel von Herrn Linden und der Angstbehandlung. Auch da muss man sich ja die Frage stellen, ist eine solche Behandlung, wenn sie denn so verläuft, wie Herr Linden es beschrieben hat, ist die lege artis, also sprich nach allen Regeln des Wissens durchgeführt worden? Oder ist da vielleicht auch ein Fehler vom Therapeuten gemacht worden, der dann eben auch in die Rubrik Fehlverhalten zu subsumieren wäre und was anderes wäre als eine Nebenwirkung?
Ich glaube, wir sprechen am besten über die Fälle, wo wir sagen, da ist die Therapie korrekt durchgeführt worden. Das macht es, glaube ich, etwas einfacher. Nehmen wir mal ein Beispiel. Jemand arbeitet in der Therapie an einer sehr schwierigen Familiengeschichte und wird im Verlauf immer deprimierter. Frau Dr. Benecke, wie können Sie feststellen, ob das eine notwendige Entwicklung ist oder eine unerwünschte Nebenwirkung, dass sich diese Depression verstärkt?
Da muss man mit dem Patienten drüber reden und versuchen herauszukriegen, was das ist, was dazu führt, dass es ihm schlechter geht oder ihr schlechter geht. Wenn es die Erinnerungen sind, wenn darüber erzählt wird, was im Leben alles passiert ist, wenn man darüber erzählt, wie es zu Hause gerade immer in der gleichen Art und Weise mit einem umgegangen wird, dann ist es eine Nebenwirkung, wenn man davon erzählt und es einem in dem Moment, wo man davon erzählt, auch schlechter geht. Es ist tatsächlich schwierig zu unterscheiden, wie man da dann die Kurve kriegt hinzu. Es ist vielleicht einfach etwas, was die Therapie schlechter macht beziehungsweise nicht erfolgreich macht. Am Ende ist es so, dass wir immer ein Auge drauf haben müssen, ist es eine kurzfristige Verschlechterung, die man dann vielleicht auch tolerieren muss? Oder ist es eine längerfristige, nicht schnell sich wieder behebbare Verschlechterung? Und dann müssen wir natürlich sehr genau hinschauen, was das ist und was wir in der Therapie ändern müssen, weil das können wir nicht in Kauf nehmen, dass es dem Patienten über die Therapie über mehrere Stunden schlechter geht als vorher.
Naja, man sollte vielleicht auch noch sagen, diese Unterscheidung zwischen Kunstfehlern, Folge und Nebenwirkung ist, wie schon gesagt, extrem wichtig. Wenn jeder Therapeut jedes Mal, wenn er irgendeine negative Entwicklung in seiner Therapie sieht, sich sofort fürchten muss, dass man ihn nachher dafür haftbar macht, dann kann man das Thema überhaupt nicht bearbeiten. Ich denke, und wir haben das auch mehrfach publiziert, wir gehen davon aus, eine Therapie ist so lange fachgerecht, wie nicht, ich sage einmal, deutliche, überzeugende Aspekte erkennbar werden, dass es eben falsch gemacht war. Und Herr Markgraf hat schon sexuellen Missbrauch angesprochen, da gibt es dann keine Diskussion. Schwieriger wird es zum Beispiel bei Expositionstherapien, ja jetzt mal fachlich gesprochen, da gibt es verschiedene Varianten, die man da machen kann. Und da kann man dann schon gelegentlich so an die Grenze kommen, wo man sagt, na, man hätte es vielleicht auch anders machen können, aber das sollten wir dann auch nicht gleich als fehlerhafte Therapie bezeichnen. Also diese Grenze muss schon sehr deutlich bleiben.
Eine mögliche Nebenwirkung, wirklich problematische Nebenwirkung, ist die Abhängigkeit von Therapeuten. Gerade bei längeren Therapien baut sich ein intensives Verhältnis auf zwischen Patient und Therapeut. Wie zeigt sich eine Abhängigkeit?
Wenn zum Beispiel die Patienten der Auffassung sind, sie sollten keine wichtigen Entscheidungen fällen, ohne zuvor ihren Therapeuten oder ihre Therapeutin zu konsultieren. Sie können das in filmischer Darstellung bei Woody Allen sehen, aber das gibt es auch anderswo. Und da steckt manchmal eigentlich eine grundsätzlich theoretisch begründbare Überzeugung dahinter, dass nämlich der Leidensdruck nicht zu früh abgebaut werden sollte. Etwa in der Psychoanalyse wird das angenommen. Aber die Kehrseite davon ist, dass man vielleicht den Patienten doch zu sehr stabilisiert in einer Krankenrolle. Und grundsätzlich gilt, je länger eine Therapie ist, aber auch je mehr zum Beispiel körperlichen Kontakt es gibt, desto höher ist das Potenzial von Problemen.
Dieses Thema der Abhängigkeit ist ein schönes Beispiel, woran man deutlich machen kann, warum es auch eine Nebenwirkungssensibilität bei Therapeuten braucht. Denn zum Beispiel ein Therapeut, der, ich sag mal, über 45 Stunden, 65 Stunden, 80 Stunden hinausgehen will, muss sich diese Frage der Therapieabhängigkeit stellen. Das gehört dann eigentlich zum professionellen Vorgehen. Mhm. Man kann nicht einfach eine Therapie weiterlaufen lassen, sagen, ach wie wunderbar, es ist eine gute Beziehung zum Patienten, sondern das gehört dann zur Professionalität dazu, dass man also spätestens nach 40 Stunden sich fragt, was läuft hier eigentlich?
Ich würde es gerne noch mal so ein bisschen konkreter machen, wie sich diese Abhängigkeit dann zeigt. Man kann keine selbstständigen Entscheidungen mehr treffen. Was gehört noch dazu? Also alles wird vertagt bis auf die nächste Sitzung. Man braucht ständig Rat für alle Lebensbereiche. Man fällt in ein Loch, wenn der Therapeut in Urlaub ist. Was sind das so für Symptome, die sich da zeigen?
Sie haben es sehr schön beschrieben. Hinzu kommt dann auch noch, dass je länger das Ganze läuft, desto mehr Lebensbereiche dann auch problematisiert werden können.
Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt, weil das erleben wir häufig, dass ein Patient natürlich kommt mit einem bestimmten Auftrag, mit einer bestimmten Diagnose. Und wenn dann daran soweit erfolgreich gearbeitet worden ist, dann ergibt sich aber häufig noch ein anderes Problem und noch ein Problem und noch ein Problem. Und so wird die Therapie dann auch auf Wunsch des Patienten immer länger und immer länger. Und da ist es die Aufgabe des Therapeuten, wie schon gesagt, da sehr genau hinzuschauen, ob das nicht genau die Falle ist, in die man da tappt, nämlich dass man den Patienten da in seiner Abhängigkeit auch unterstützt. Und da ist es natürlich auch ganz gut, wenn wir Gutachter haben, die ein bisschen darauf achten.
Aber ein wichtiger Aspekt in diesem Kontext ist, dass man über die Ziele einer Behandlung spricht und zwar explizit, nicht implizit annimmt, dass beide Seiten die gleichen Vorstellungen haben. Wenn die Ziele klar definiert sind, dann kann man sich auch klar darüber unterhalten, ob die jetzt erreicht sind oder nicht und ob es gegebenenfalls neue Ziele sind, die jetzt erörtert werden sollen. Und was wir zum Beispiel regelmäßig machen, ist, dass wir sagen, wenn jetzt diese erste Phase vorbei ist, dann gibt es auch erstmal einen Stopp. Und nach einer Weile, typischerweise nach 4 Wochen, manchmal 6 Wochen, gibt es dann nochmal einen Termin. Und bis dahin ist oft, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die Entwöhnung dann so weit fortgeschritten, dass das plötzlich nicht mehr so groß ist. Grundsätzlich geht es ja darum, bei einer Psychotherapie die Menschen zu befähigen, ihre Probleme selbst in den Griff zu bekommen. Es ist keine externe Heilung oder so etwas, sondern es ist Hilfe zur Selbsthilfe.
Und keine Lebensbegleitung.
In manchen Fällen übrigens, es gibt die sogenannten stützenden Therapien, die langanhaltenden. Da ist es nochmal ein bisschen ein anderes Ziel. Da gibt es durchaus dann auch andere Vorgehensweisen, niederfrequent und lang.
Ist denn die Gefahr der Abhängigkeit bei bestimmten Therapieformen höher als bei anderen? Also gibt es Unterschiede zwischen einer Verhaltenstherapie und einer Psychoanalyse?
Je länger, desto gefährlicher.
Jetzt stellt man sich immer so diesen, sagen wir mal, distanzierten, verhaltenen, aber sehr freundlichen Therapeuten, Therapeutin vor. Gibt es auch therapeutischer Überfürsorge, dass man sich zu stark um diesen Patienten kümmert?
Das gibt es, und zwar bis hin zur Bevormundung. Ein ganz schreckliches Beispiel können Sie wiederum im Film sehen. Ein Film über das Schicksal von Brian Wilson, dem Kopf der Beach Boys, der von einem Psychologen in wirklich krimineller Weise abhängig gemacht worden ist, der übrigens auch seine Lizenz und Zulassung dann verloren hat.
Und wie sieht so eine Überfürsorge dann aus?
Er übernimmt die Entscheidungen für den Patienten. Er weiß besser als der Patient selber, was für ihn gut ist. Er verbietet ihm, selbstständig Dinge zu tun, macht ihn also damit abhängig.
Solche Fälle können bei den Landespsychotherapeutenkammern am Ende auch landen, wenn die Patienten sich irgendwann aus dieser Abhängigkeit befreien können. Es ist natürlich wirklich, ich sage mal, kriminelles, Herr Markgraf hat es auch schon angesprochen, da muss man, wenn man sowas erfährt, wirklich gegen angehen. Und ich denke, dass es auch wichtig ist, dass wir in so einer Sendung über sowas reden, dass potenzielle Patienten oder Patienten, die in Therapie sind und vielleicht so einen Eindruck haben, dass bei ihnen sowas passiert, dass die da sensibilisiert werden und sich Hilfe suchen.
Ich darf aber vielleicht noch mal auf einen Punkt hinweisen, der nicht nur jetzt für unser Thema gilt. Generell sind wir eher interessiert und fasziniert von den spektakulären Fällen. Und die sind natürlich auch dann besonders und vielleicht auch besonders schlimm. Aber das Gros der Fälle ist eben nicht spektakulär. Und ich glaube, die größere Gefahr ist tatsächlich, dass man diese kleineren, leichteren Dinge eher beiseite wischt oder minimiert und nicht erkennt. Wir haben mal eine Auswertung gemacht von Beschwerden von Patienten an die Landespsychotherapeutenkammer in Nordrhein-Westfalen, haben hunderte von diesen Beschwerden ausgewertet. Und glücklicherweise muss man sagen, die ganz schlimmen Dinge sind totale Ausnahmen. Aber es gibt da eine Breite an nicht so schweren und trotzdem nicht statthaften Fehlverhaltensweisen. Und darauf müssen wir uns eigentlich konzentrieren. Das muss also in der Ausbildung thematisiert werden und es muss auch in der Supervision thematisiert werden und es muss auch in Intervisionen, also wenn Kollegen untereinander sprechen, thematisiert werden.
Ja, da sind wir uns sehr einig. Und es ist ja auch sehr gut, dass wir genau dieses System haben von Supervision und Intervision, wo auch die Therapeuten sich nochmal rückversichern können oder sich austauschen können mit anderen Therapeuten, sodass sie selber auch sensibel werden, weil in der Tat manchmal solche Dinge ja auch wirklich sich schleichend entwickelt in einer Therapie, sodass der Therapeut auch wirklich sehr genau hinschauen muss und sehr sensibel reagieren muss und das beobachten muss. Und da kann es durchaus helfen, sich mit anderen Kollegen auszutauschen.
Ich frage mich jetzt nochmal von Patientenseite. Wenn eine Patientin, ein Patient das Gefühl hat, ich muss aber immer noch weitermachen, ich kann nicht mehr ohne, was kann sie denn dann tun? Also wenn sie merkt, ich rutsche da in so eine Abhängigkeit hinein oder eher?
Grundsätzlich würde ich sagen, wenn die Betroffene merkt, sie rutscht da in etwas rein, ist meistens nicht die Erkenntnis da, dass man so eine Art Abhängigkeit entwickelt, sondern eher das verzweifelte Bedürfnis, immer mehr, immer weiter machen zu wollen, wie das bei Abhängigen ja oft der Fall ist. Von daher liegt die Verantwortung da schon sehr stark auf Seiten der Behandelnden. Und dafür gibt es so Frühwarnsysteme, Versuche, Frühwarnsysteme zu entwickeln. Es gibt auch Indizes. Beispielsweise sind Frühwarnsymptome, wenn ich als Therapeut anfange, immer mehr Persönliches von mir preiszugeben, wenn ich stolz bin, dass ich diese besondere Patientin habe oder wenn ich gar anderen natürlich unter Wahrung der Anonymität und trotzdem davon erzähle, dann ist das schon zu viel.
Wir hatten kürzlich einen Vortrag gehalten unter dem Titel »Das Positive an den Nebenwirkungen«. Und damit ist genau das gemeint, was Herr Markgraf jetzt gesagt hat. Therapeuten müssen diese Nebenwirkungen kennen. Und die Kenntnis der Nebenwirkungen kann zu einer Verbesserung der Therapie führen. Das heißt, es ist gar nicht so sehr die Aufgabe des Patienten zu sagen, ach, ich habe einen ganz tollen Therapeuten, sondern der Therapeut muss wissen, wenn ich das Gefühl kriege, hier ist ein Patient, der ist so ganz toll und oder er ist so besonders krank und ich kann ihn nicht lassen. Und das sieht man auch durchaus dann in Therapieanträgen, wo dann der Therapeut sagt, ja, ich brauche noch weitere Stunden, weil der Patient ist auch nach 80, 100 Stunden immer noch krank und er ist doch so krank und ohne mich geht das doch nicht. Dann muss der Therapeut reagieren, professionell und sich die Frage stellen und sie prüfen, wie immer dann das Ergebnis ist, ob hier nicht irgendwas schiefläuft.
Und ansonsten tun es die Gutachter offenbar.
So gut das geht. Also das ist eher keine wirklich sicherstellende Maßnahme.
Eine weitere Nebenwirkung kann übermäßiger Egoismus sein. Man beschäftigt sich sehr mit sich selber im Rahmen einer solchen Therapie. Vielleicht wird auch das Selbstbewusstsein gestärkt, natürlich durch den Therapeuten. Man bemüht sich um Abgrenzung. Das kann zu großen Problemen führen. Vielleicht, Professor Linden, könnten Sie noch mal erklären, was passieren kann als eine Nebenwirkung, als eine bedrohliche Nebenwirkung?
Patienten kommen an, sind selbst unsicher, trauen sich nicht, ihre eigene Position zu wahren, haben Probleme in der Kommunikation mit anderen, am Beruf, in der Familie. Und dann versucht man ihnen ein Stück weit zu vermitteln, dass man seine eigene Position vertritt. Und wenn man Pech hat, ist dann ausgerechnet der Patient, kommt dann auf die Idee und übt das Nein sagen können als allererstes bei seinem Chef. Und dann kriegt er furchtbare Probleme. Mhm. Und das will man ja nicht.
Frau Dr. Benecke, kennen Sie das auch?
Ja, das kenne ich auch. Und ich denke, dass der übermäßige Egoismus, wie Sie es genannt haben, liegt ja auch ein bisschen im Auge des Betrachters. Ich habe eine Patientin vor Augen, die Mit-40erin war, kam mit einer Depression und es hat sich schnell herausgestellt, dass sie sich verausgabt, für die Familie sorgt, arbeitet, in Vereinen tätig ist und sie eigentlich keine Zeit, keine Muse, überhaupt nichts für sich selber hat. Und wir haben in der Therapie dann überlegt, wo kann sie denn vielleicht so kleine Inseln schaffen, dass sie ein bisschen sich erholen kann auch in dieser ganzen Aktivität. Und sie kam dann auf die Idee, dass sie vielleicht für ihren erwachsenen Sohn die Wäsche nicht mehr wäscht und bügelt, sondern dass sie ihm zeigt, wie das geht und dass er es dann selber macht. Für mich als Therapeutin, für die Patientin genauso, war das eigentlich eine adäquate Möglichkeit dieses Inselschaffens. Der Sohn war davon überhaupt gar nicht überzeugt und war sehr rabiat. Der Vater genauso. Das heißt, die hätten, wenn man die Angehörigen gefragt hätte, sicherlich gesagt, da ist die Mama, die lernt da jetzt egoistisch zu sein und das ist alles zu viel und das wollen wir nicht und das geht doch so nicht gut. Die Patientin fand es eigentlich ganz angemessen, dass sie sich da abnabelt und insofern muss man schon auch ein bisschen immer gucken, wo der übermäßige Egoismus denn angemahnt wird und ob es wirklich übersteigert ist. Aber natürlich gibt es auch die, sagen wir mal, fast objektive Übersteigerung von Egoismus, wenn man ohne Rücksicht auf Verluste auf die Menschheit losgeht und sich nur noch durchsetzt. Das, glaube ich, kommt aber wirklich eher selten vor. In der Therapie beobachten wir das, monitoren das und überlegen mit den Patienten zusammen, was die Folgen auch sein können, wenn sie jetzt einfach Nein sagen. Wenn der Sohn auf einmal selber seine Wäsche waschen muss, darauf werden Patienten vorbereitet. Wir antizipieren das, was passieren kann. Und dann entscheidet die Patientin und der Patient natürlich auch selber, lasse ich mich darauf ein oder lasse ich mich darauf nicht ein. Vorsicht ist natürlich immer geboten, wenn ständig am Ende angeeckt wird, wenn überall nur Nein gesagt wird und die Patienten das in der Therapie dann eben auch berichten, dass im Grunde sie alle Freunde verlieren.
Das Beispiel, was wir eben gehört haben, ist insofern auch noch ein interessantes, weil es zeigt, dass Nebenwirkungen zum Teil intendiert sind, gewünscht sind, wissend in Kauf genommen werden. Im konkreten Fall geht es gar nicht anders. Man muss in die Familiendynamik mit eingreifen. Das geht gar nicht anders, als dass dann Mann oder Sohn da Negativreaktionen zeigen. Das weiß man, das nimmt man in Kauf. Also da Nebenwirkungen sind kein Grund, auch das Wissen um Nebenwirkungen, sie unbedingt in jedem Fall zu vermeiden. Dennoch hätten wir eine Therapie, sage ich jetzt mal, mit der man dieses ganze Problem so lösen kann, dass es überhaupt keinen Streit zu Hause gibt. Dann wäre es natürlich schöner. Und dann wäre die Therapie, die jetzt gelaufen ist, wäre dann auch kontraindiziert.
Mhm. Aber vielleicht kann ich da noch eine Ergänzung bringen. Das Thema Familie ist ja wirklich ein sehr wichtiges. Wir sind unter anderem spezialisiert auf die ganz, ganz schweren Phobien. Bei den sogenannten Agoraphobien gibt es Menschen, die teilweise Jahre oder sogar Jahrzehnte lang quasi in Einzelhaft zu Hause sitzen.
Nicht das heißt, die haben Angst, auf Plätze zu gehen, richtig, zum Beispiel, oder rauszugehen. Ne?
Genau, und dann wirklich nicht mehr mitbekommen, wie es draußen läuft. Und wenn die dann flott gemacht werden, und das kann in vielen Fällen mit einer relativ kurzen, intensiven Therapie geschehen, dann kommt eine Flut von Dingen auf einen zu, auf die man die Leute vorbereiten muss und auch ihre Angehörigen. Also wenn der Mann sich daran gewöhnt hat, die Frau ist immer zu Hause und jetzt geht die plötzlich raus, was macht denn die da? Und sie kann allein einkaufen und so weiter und so weiter. Das heißt, Psychotherapeuten dürfen nicht nur auf den Einzelnen beschränkt gucken, sondern müssen das Umfeld auch immer mit berücksichtigen.
Also hilfreich ist dabei ja auch, sofern es irgendwie möglich ist, dann die Partner zum Beispiel mit in die Therapie einzuladen und solche Dinge zu besprechen, damit die nicht überrascht sind, damit die auch wissen, was auf sie zukommt und damit in die Therapie und in die Veränderung des Patienten auch mit einbezogen werden.
Aber passiert das dann auch tatsächlich oder ist das ein frommer Wunsch, außer man hat eine Familientherapie, dass man sagt, naja, ihr Mann könnte ja auch mal irgendwann mitkommen oder ihre Frau, man macht es dann aber tatsächlich dann doch nicht.
In der wirklichen Welt hängt das auch davon ab, ob es bezahlt wird.
Ja, und natürlich hängt es auch ein bisschen davon ab, ob der Partner das will und wie die Umstände so sind. Also wir versuchen es in unserer Ambulanz wirklich sehr, sehr häufig anzusprechen, ganz häufig auch wirklich einzuladen, wenn absehbar ist, dass die Partner mit betroffen sind. Wie gesagt, es ist klar geworden, das ist sehr, sehr häufig der Fall. Und sie da mitzunehmen. Aber Voraussetzung ist natürlich auch, dass die Patientinnen und Patienten das wollen. Und manche Patienten kommen auch und sagen, das hier ist meine Therapie. Das ist mein Feld und da möchte ich auch meinen Partner nicht reinlassen. Das ist natürlich dann häufig der Fall, wenn die Partnerschaft sowieso schon belastet ist. Aber häufig ist es auch so, dass die Patienten gar nicht ihren Partnern was Böses wollen, sondern dass sie auch großes Interesse dran haben, das einvernehmlich hinzukriegen, die Veränderung, die sie selber anstreben. Da machen wir das regelhaft, dass wir die Partner der Patientinnen und der Patienten einladen.
Ist es eigentlich auch eine unerwünschte Nebenwirkung, dass einfach gar kein Effekt der Therapie zu spüren ist? Also, dass die Patientin oder der Patient regelmäßig zu den Sitzungen geht, aber die Probleme gehen nicht weg und sie verstärken sie auch nicht. Also die ganze Behandlung scheint nutzlos.
Das kann sein oder auch nicht. Das ist,
naja, schon, das ist, ja, schon ja, klar. Aber
das ist das, genau das ist, also Sie sprechen eines der zentralen Probleme der Nebenwirkungsentdeckung und auch Forschung an. Viele negative Dinge passieren, die mit der Therapie überhaupt nichts zu tun haben. Leute lassen sich scheiden, Leute werden gekündigt. Patienten werden nicht besser, ich meine, niemand kann zaubern, manche werden sogar schlechter. Das sind alles sogenannte unerwünschte Ereignisse. Und dann muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, hat das irgendwas mit der Therapie zu tun? Also sind das therapiebezogene negative Ereignisse? Und wenn das sichergestellt ist, dass es auf die Therapie zurückzuführen ist, ist die nächste Frage, war es denn eine korrekte Therapie? Und erst wenn diese Fragen beantwortet sind, sprechen wir von Nebenwirkungen.
Um mal Zahlen zu nennen, wir haben eine große Ambulanz, wir sehen über 2000 Patienten im Jahr. Wir machen regelmäßig Katamnesen, also Nachuntersuchungen, lange nach Ende der Therapie. Jetzt haben wir gerade eine veröffentlicht über den Zeitraum von 5 bis 20 Jahren nach Ende der Therapie. Und da ist der Prozentsatz derer, die keine Verbesserung haben oder sogar eine leichte Verschlechterung, liegt unter 5%. Das finde ich bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass bei uns die meisten Therapien auch von Therapeuten in Ausbildung gemacht werden, so wie bei Frau Benecke ja auch. 5% ist einerseits nicht riesig viel, aber natürlich immer noch zu viel. Ein Problem, glaube ich, was man dann hat in diesen Fällen ist, dass man manchmal nach dem Muster mehr desselben reagiert. Man stellt fest, der Effekt ist nicht so, wie man ihn sich wünscht und dann strengt man sich mehr an und macht mehr desselben. Und manchmal ist das nicht das Richtige. Dazu gibt es ein Zitat von einem der Gründerväter der Verhaltenstherapie. Arnold Lazarus hat mal gesagt, Überweisung ist eine der besten therapeutischen Techniken. Wenn man nicht klarkommt, dann was anderes probieren.
Es ist in dem Zusammenhang, ich finde es sehr schön, was Sie berichten, Herr Markgraf, auch wirklich hilfreich, wenn man in der Therapie zum Beispiel fortlaufend auch Tests mit den Patienten macht. Also sprich, man gibt einen Fragebogen aus und beobachtet so über die Zeit, ob sich zum Beispiel eine depressive Symptomatik verändert. Man hofft natürlich immer, dass es zum Besseren geht, aber man kann darüber auch nochmal, ich sage es mal einigermaßen objektiv vielleicht, erfassen, ob sich denn was bewegt und dann auch zügig darauf reagieren, wenn man merkt, dass sich nichts bewegt. Und dann natürlich nicht mehr dasselbe macht, sondern dann tatsächlich was anderes sich überlegt als das, was man bisher getan hat. Natürlich kann es passieren, dass Therapeuten da auch dann diesem Trugschluss zum Opfer fallen und weitermachen wie immer. Aber ich glaube, dass man, wenn man solche Daten in der Hand hat, und man merkt, dass sich nichts tut, dass das eine gute Möglichkeit ist, mit sich selber ein bisschen ins Gericht zu gehen als Therapeut und sich zu überlegen, was denn dann anders bitte.
Sie hören das SWR2 Forum heute zum Thema, wenn Psychotherapie kränker macht, was tun bei Nebenwirkungen? Vor allem in psychosomatischen Kliniken wird viel mit Gruppentherapien gearbeitet, auch aus Kostengründen. Auch hier können sich Nebenwirkungen einstellen in der Gruppentherapie. Professor Linden, was können Sie da beobachten?
Nun ja, Gruppentherapien sind ihrer Natur nach sehr komplexe Behandlungen. Man hat ja nicht nur den Therapeuten und den Patienten, sondern man hat den Therapeuten und viele Patienten, die auch miteinander gegenseitig dann in Kontakt treten. Und das kann man natürlich nur bedingt steuern. Und dann ist die eine Frage, Patienten können zum Beispiel sich im Kontakt mit den anderen Patienten klein vorkommen. Sie können sich heruntergemacht vorkommen. Sie können ihre Krankheit auch zum Teil in besonderer Form ausagieren. Und ein ganz wichtiger Punkt bei Gruppentherapien ist, die Patienten sehen die anderen Patienten und müssen das, was sie bei den anderen Patienten sehen, unweigerlich auf sich selbst auch irgendwie beziehen. Und eine der wichtigsten Nebenwirkungen von Gruppen ist Demoralisierung über die Beobachtung anderer Patienten.
Also das heißt zum Beispiel, jemand hat eine mittlere Depression, geht in eine psychosomatische Klinik und sieht in der Gruppentherapie, wie schlecht es den anderen geht, die eine schwere Depression haben. Und denkt sich, ach du meine Güte, dahin kann das jetzt bei mir auch kommen.
Zum Beispiel. Aber da kann ich vielleicht auch ergänzen. In Gruppentherapien gibt es ja verschiedene Effekte und ein Bereich sind sogenannte Ansteckungseffekte. Ansteckung ist was anderes als Konformität. Konformität bedeutet, ich mache bewusst das, was andere auch tun. Ansteckung heißt, es ist mir gar nicht bewusst. Und diese Ansteckungseffekte kann man manchmal im Negativen beobachten, wenn wir früher Gruppentherapien mit Angstpatienten gemacht haben, die sich gegenseitig erzählt haben, wie schlimm das ist und was man auch alles vermeiden kann. Und dann sagt der eine, ich fahre auch nicht mehr auf der Autobahn. Ja, warum das denn? Ja, hast du mal überlegt, was passiert, wenn du da einen Anfall hast? Dann wird es schlechter. Umgekehrt kann das aber auch positiv sein. Wir haben in letzter Zeit sogenannte Großgruppentherapien gemacht mit bis zu 80 Patienten an einem Nachmittag. Und da sehen wir, das ist ein klar strukturiertes Programm, das einen genauen Ablauf hat. Und da sehen wir eine positive Ansteckung. Leute, die am Anfang bei einer Spinnenphobie beispielsweise noch nicht mal die Spinne anschauen konnten oder nur zwischen den Fingern durchgeblinzelt haben, die melden sich eine Stunde später und sagen, können wir nicht auch nach vorne kommen, dürfen wir nicht auch die Spinne anfassen. Also es kommt auch ganz darauf an, wie man damit umgeht. Und je nachdem kann man es zum Guten oder zum Schlechten wenden. Grundsätzlich denke ich, dass Gruppentherapien sehr relevant sind. Die Forschung zeigt, dass es sehr, sehr gute Ergebnisse haben kann, wenn sie richtig gemacht werden. Und man muss bei uns einfach die Rahmenbedingungen schaffen, dass es leichter wird, sie anzuwenden.
Frau Benecke, wie sind Ihre Erfahrungen mit der Gruppentherapie? Haben Sie da schon solche Ansteckungseffekte gesehen?
Ja, das sehen wir schon ab und zu, selten, Gott sei Dank. Das, was wir erleben, ist eher so, dass Patienten sehr froh sind, in so einer Gruppe zu sein, weil sie feststellen, sie sind mit dem Problem, was sie haben, gar nicht alleine. Da gibt es andere, denen es ganz genauso geht. Und manchmal kommen Patienten dann auch anschließend aus so einer Gruppentherapie raus und sagen, oh Gott, es gibt ja Leute, denen geht's noch schlechter als ich. Also ich habe ja noch Glück gehabt. Die wenden es dann eher so rum. Das ist eigentlich das, was wir überwiegend feststellen. Dass es Patienten während der Therapie, dass sie da sich demoralisiert fühlen. Ich glaube wirklich, das ist etwas, was die Therapeuten, deswegen gibt es ja auch eine Fachkunde, die man erwerben muss, wenn man das abrechnen will zumindest, dass man da in dieser Weiterbildung, dieser Fortbildung natürlich auch lernt, den Fokus darauf zu haben, zu entdecken, ob Patienten sich da vielleicht in der Gruppe eher zurückziehen, dass die eher deprimiert rausgehen und eben so die Dinge, die sie gehört haben, mitnehmen dann und das dann auch anzusprechen. Das halte ich für immens wichtig, dass wir da auch sensibilisiert werden und diese Patienten ansprechen und versuchen, das dann zum Besseren oder zum abzuwenden und aufzuklären. Wir haben auch Gruppen, Hypochondriegruppen zum Beispiel, wo es sehr darum geht, es sind Patienten, die Angst haben, krank zu werden, die ganz häufig im Internet suchen, was man alles bekommen kann, wenn es einem im Nacken wehtut, welche Krankheit das sein kann. Und wenn die in einer Gruppe zusammen sind, dann hat man natürlich ganz schnell die Wahrscheinlichkeit da, dass man untereinander sich erzählt, welche Symptome man gerade hat und welche schlimme Krankheit man gerade wieder im Internet entdeckt hat. Und da gehört es zum Beispiel zu den Aufgaben der Therapeuten, sowas frühzeitig zu unterbinden, dass das genau nicht passiert, weil das wäre in der Tat Ansteckung.
Jetzt waren ja lange Zeit Nebenwirkungen unter den Psychotherapeuten kein besonders beliebtes Thema. Herr Margraf, Sie haben sogar mal von einem Schweigekartell gesprochen. Warum war das so ein Tabuthema?
Man konnte zum einen keine Karriere damit machen, da wäre man sehr schnell abgestraft worden. Viele Leute hören nicht gerne schlechte Nachrichten, prügeln dann den Boten. Es gab aber auch diverse Ideologien im Bereich der Psychotherapie, zwei antagonistische. Die einen, die gefunden haben, Psychotherapie ist sowieso Humbug, bringt gar nichts, dann hat es auch keine Nebenwirkung. Und die andere wäre, Psychotherapie kann nur Gutes tun. Und das ist natürlich auch Unsinn. Beide sind falsch, man muss das explizit machen und wir sind seither sehr viel weitergekommen.
Ich würde dem auch zustimmen. Es gibt auch noch einen Aspekt, also jetzt wissenschaftlich die Sache betrachtet. Es gibt nach meiner Erfahrung eigentlich kein Thema, was so kompliziert und so komplex ist wie Nebenwirkungen gleich welcher Therapie und speziell in der Psychotherapie. Wir wissen, Psychotherapie hat Nebenwirkungen, aber um das zu machen, was zum Beispiel Frau Benecke gerade angesprochen hatte, diese nebenwirkungsgeleitete Therapie, müssen wir die Nebenwirkungspotenziale jeder einzelnen therapeutischen Intervention kennen, also von Patientenaufklärung bis hin zur Gruppentherapie. Und wie man das untersuchen will, das ist hochkompliziert. Auch die Inzidenzraten, also die Rate, wie häufig das auftritt, Herr Markgraf hat ja schon darauf hingewiesen, sind ja jetzt nicht 50% oder irgendwas, sondern es bewegt sich alles im Prozentrang, aber trotzdem natürlich relevant, sodass wir eigene Methoden brauchen. Und die sind auch bis heute noch nicht endgültig und international konsentiert entwickelt.
Das ist tatsächlich nicht so einfach, weil man Ursache und Wirkung weiter schwer abgrenzen kann, weil vermutlich weder Patienten noch Therapeuten auch offen darüber sprechen wollen, wenn etwas schief gegangen ist. Wie kommen Sie an Daten?
Ja, das sind sehr unterschiedliche Methoden. Ich selbst bin Mitglied im sogenannten Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie der Ärztekammer und Bundespsychotherapeutenkammer, wo man praktisch Psychotherapien quasi zulässt. Und wenn man da diese vielen Studien, die man dann auf den Tisch bekommt, sich anschaut, ist in kaum einer dieser Therapiestudien wirklich auch ein systematisches Assessment oder Erfassung von Nebenwirkungen zu sehen. Das heißt, was wir brauchen in der Zukunft ist, dass wir bei allen Therapiestudien zwingend verlangen, dass auch Nebenwirkungen systematisch mit erfasst werden. Das Zweite ist, dazu gehören auch die Entwicklung von Instrumenten. Wir hatten jetzt gerade den Weltverhaltenstherapiekongress hier in Berlin. Da war auch ein Symposium. Wir selbst geben gerade ein Buch heraus zu Instrumenten, wie man Nebenwirkungen erfasst. Das geht in ein ganz dünnes Bändchen. Also da sind die Entwicklungen noch wirklich ganz am Anfang. Also da ist sehr viel mehr zu tun. Und ein Aspekt ist, wir versuchen gerade ein System aufzubauen mit dem sogenannten CIRS-System, das Critical Incident Reporting System, wo dann Therapeuten einzelne Fälle sozusagen melden, die man dann versucht zu bündeln. Also die Methode ist einfach sehr schwierig und deswegen muss man sich auch nicht wundern, dass das Thema erhebliche Probleme macht.
Herr Markgraf, wie ist das in anderen Ländern? Gibt es da schon erleichterte Studienbedingungen?
Es gibt mindestens ein Vorbild, das für uns sehr relevant ist und das stammt aus England. Also in der Teil Großbritanniens, der England heißt. Im englischen nationalisierten Gesundheitssystem kann man manchmal Dinge leichter machen als bei uns. Und dort gibt es ein riesiges Programm namens IAPT, Improving Access to Psychological Treatments. Die haben mittlerweile 12.000 Therapeuten geschult, die nach Leitlinien Kurztherapien anbieten, etwa 1 Million Patienten im Jahr sehen, von denen etwa 500.000 dann eine richtige Therapie bekommen. Und sie haben von 99% aller Sitzungen, nicht Therapien, sondern wirklich auch aller einzelnen Sitzungen, haben sie Daten, einschließlich auch ganz kurz zwar, aber sie haben Daten auch zu unerwünschten Wirkungen. Das ist weltweit einzigartig und vorbildlich. Und diese Daten sind auch nicht Privatsache oder geheim, sondern die sind offen, transparent und im Internet verfügbar.
Das heißt,
daraus kann man lernen.
Das heißt, nach jeder Sitzung schreibt der Patient, wie es ihm gegangen ist?
Ganz kurz, ja. Aber wirklich 2, 3 Fragen. Mhm. Grundsätzlich gilt, ich bin schon lange Verfechter davon, lieber flächendeckend wenig Daten als von einigen wenigen ganz viel und von den allermeisten weiß man nicht, was los ist.
Und die Therapeuten schreiben dann auch was rein?
Ja, aber das ist wie gesagt immer ganz, ganz kurz.
Okay. Und auf dieser Basis könnte man dann im Grunde wissenschaftlich noch besser weiterarbeiten?
Klar, dann kann man natürlich vertieft bei Stichproben nachfragen. Aber zunächst mal, das ist sozusagen die Grundgesamtheit, die da behandelt wird. Das ist keine Stichprobe mehr, das ist wirklich was Außergewöhnliches.
Ist das nicht eine Belastung für das Verhältnis zwischen Patient und Therapeut?
Das wird manchmal gesagt. Ich denke, das ist oft eine Schutzbehauptung. Eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Sie müssen natürlich aufpassen, was Sie mit den Daten machen. Und wie wir alle wissen, ist Datenschutz nicht trivial. Sie müssen auch aufpassen, dass Sie nicht eine Therapiepolizei haben oder ein Bundesliga-Modell, wo die schlechtesten 3 jedes Jahr absteigen. Aber wenn das gegeben ist, dann können Sie davon ausgehen, dass die allermeisten Psychotherapeuten und Psychotherapeuten wollen eine gute Arbeit machen und sind daran interessiert, Rückmeldung zu kriegen. Wir sind als Menschen so gebaut, dass wir die positive Rückmeldung kriegen als negative. Aber man sollte in der Lage sein, auch mit den Schwierigkeiten umzugehen. Und ich glaube, das traue ich den Kolleginnen und Kollegen im Durchschnitt sehr zu.
Ja, ich wollte gerade dazu noch ergänzen. In den Ausbildungsinstituten ist es ganz häufig inzwischen so, dass dort solche Fragebögen wirklich regelhaft ausgegeben werden. Nicht jede Stunde häufig, aber jede 5. oder jede 10. Ja. Wo dann die Therapeuten in Ausbildung ganz früh schon lernen, dass man das erstens tut, dass das zweitens überhaupt nicht schlimm ist, dass man das drittens wirklich gut nutzen kann, um mit dem Patienten nochmal ins Gespräch zu kommen, aufgrund dieser Rückmeldungen, die man da hat. übrigens vom Therapeuten wie vom Patienten. Und das ist etwas, was dann dazu führt, dass man es vielleicht auch zukünftig weiterführt, wenn man eine eigene Praxis hat. Das ist zumindest unsere Hoffnung und ich glaube, die täuscht nicht.
Jetzt hatten wir gesagt, vor jeder Therapie sollte ein Patient, eine Patientin darüber aufgeklärt werden, dass möglicherweise Nebenwirkungen und auch unerwünschte Nebenwirkungen auftreten könnten. Herr Markgraf, können Sie uns mal ein Beispiel machen, wie sowas idealtypisch aussieht?
Solch eine Aufklärung? Also zunächst sollte man in einem Erstgespräch tatsächlich natürlich den Vorstellungsgrund anschauen. Dann sollte man eine richtige Diagnose machen. Sobald die da ist, kann man einen begründeten Behandlungsplan aufstellen. Und dazu gehört auch, dass man über Alternativen informiert. Das könnte man so und so und so machen. Ich schlage Ihnen aus diesen Gründen dies vor. Und dann kann man auch sagen, wenn Sie das machen, ist unsere Erfahrung im Durchschnitt, dass es so und so verläuft und dass es auch nicht nur einfach ist. Wir werden vielleicht auch den Partner einbestellen und, und. Das Ganze muss man nicht überausführlich machen. Das ist das gleiche Problem wie bei den Beipackzetteln, bei den Medikamenten. Die sind inzwischen manchmal 20 kleine Seiten lang. Das liest dann keiner mehr. Sie müssten die wichtigsten Punkte zusammenfassen und hervorheben. Das gelingt und in den Ausbildungsambulanzen, so wie Frau Behne das betreibt, auch Herr Linden ist ja in diesem Bereich aktiv, da wird das alles aufgezeichnet auf Video und wird dann auch zurückgemeldet und ich glaube, das ist extrem hilfreich.
Wenn Sie fragen nach einer guten Aufklärung, sind dazu übergegangen, das schriftlich zu machen, weil die Erfahrung doch ist, dass Patienten, wenn sie die erste Stunde beim Psychotherapeuten sind, sehr überflutet sind oder sich überflutet fühlen mit Informationen, die sie bekommen, mit den Dingen, die sie auch erzählen. Das ist ja häufig das erste Mal, dass man sich in eine solche Situation begibt. Wir sind dazu übergegangen, eine kleine Broschüre Patienten dann danach mitzugeben, wo die ganze Aufklärung drin ist. Also welche Therapieverfahren gibt es, wie läuft so eine Psychotherapie ab etc. Und da sind auch zwei Seiten zum Thema Risiken und Nebenwirkungen dabei. Und mit der Aufforderung auch, dass Patienten gerne mit ihren Therapeuten, mit ihren jeweiligen darüber reden und ins Gespräch kommen.
Die eigentliche Aufklärung muss natürlich erfolgen im Therapieprozess in Abhängigkeit davon, was man gerade vorhat. Denn Psychotherapie an sich hat ja keine Nebenwirkungen, sondern ich sag mal, Patientenedukation hat Nebenwirkungen. Wir hatten schon gesagt, Expositionsbehandlungen haben Nebenwirkungen, Kognitionsanalysen haben Nebenwirkungen und so weiter. Und da ist die Nebenwirkungsorientierung übrigens ein Mittel, des, ja, wie wir das dann sagen, Empowerment des Patienten. Das heißt, wenn ich mit jemandem zum Beispiel also eine Expositionsbehandlung bei Angsterkrankungen mache, dann rede ich mit dem Patienten auch drüber, worauf er achten muss, was schiefgehen könnte, sodass er dann auch selbst das Gefühl kriegt, er hat die Dinge besser in der Hand. Also auch hier Nebenwirkungsorientierung ist durchaus etwas Positives im Therapieprozess.
Frau Bündicke, Sie sind ja auch im Vorstand der Bundespsychotherapeutenkammer. Ist das zum Beispiel eine Anlaufstelle, wenn Patienten vermuten, dass sie unter unerwünschten Nebenwirkungen leiden und diesen Verdacht aber eben nicht mit ihrem Therapeuten oder ihrer Therapeutin besprechen wollen?
Die Bundespsychotherapeutenkammer ist da nicht der richtige Ansprechpartner. Das sind die Landeskammern, die man vor Ort findet. Also jedes Bundesland hat eine. Und da gibt es auch genau die Möglichkeit, sich dorthin zu wenden. Dort sitzt berufenes Personal, um genau solche Dinge mit Patienten zu bereden, das aufzunehmen und dem auch nachzugehen. Dazu sind die Kammern verpflichtet. Das tun die auch sehr sorgfältig. Mhm. Und im Zweifel wird natürlich dann auch gegen den Therapeuten vorgegangen, beziehungsweise er wird natürlich auch befragt, wie er die Sache sieht, nachdem der Patient zum Beispiel gesagt hat, ich habe das Gefühl, da ist bei mir was schiefgegangen. Und dann wird der Therapeut dazu befragt und dann versucht man da hinzugehen und eine gute Lösung dafür zu finden, beziehungsweise auch den Therapeuten abzumahnen, wenn er denn einen Fehler gemacht hat, wobei wir da wieder bei den Fehlern sind und nicht bei den Nebenwirkungen.
Professor Linden, zum Schluss, was müsste die Wissenschaft tun, um Patienten weniger negative Belastungen zuzumuten während einer solchen Therapie?
Na, ich denke, dass die Nebenwirkungen auch diesbezüglich positive Wirkungen haben und die Nebenwirkungsdebatte. Weil wenn wir wissen, dass bestimmte Therapien Belastungen für den Patienten mit sich bringen, die man gar nicht vermeiden kann, dann ist die Wissenschaft natürlich aufgerufen, Therapieverfahren zu entwickeln, mit denen man das gleiche Therapieziel erreicht, ohne Belastungen für den Patienten, für Angehörige und so weiter. Die Chirurgen haben uns das ja wunderbar vorgemacht. Es gibt keine Chirurgie ohne Nebenwirkungen. Man hat nachher eine Narbe als Beispiel. Und die Chirurgen, wie auch vor allem die Patienten, wissen, das ist eine Nebenwirkung, obwohl es unabdingbar ist, es ist geplant, man weiß es vorher, der Patient ist auch damit einverstanden und trotzdem ist es eine Nebenwirkung. Und deswegen haben die Chirurgen über viele Jahre hin Methoden entwickelt, die ohne große Narben auskommen und sehr erfolgreich. Und dasselbe Prinzip gilt, denke ich, auch für die Psychotherapie.
Vielen Dank an die Runde. Das war das SWR 2 Forum zum Thema, wenn Psychotherapie kränker macht, was tun bei Nebenwirkungen. Mit Dr. Andrea Benecke von der Bundespsychotherapeutenkammer und Ausbildungsambulanz an der Uni Mainz, mit Professor Michael Linden von der Forschungsgruppe Psychosomatische Rehabilitation an der Charité und mit Professor Jürgen Margraf vom Lehrstuhl für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Uni Bochum. Am Mikrofon war Anja Brockert.